Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Klingt gut, ist gut. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Josera Pferdefutter. Jetzt kennenlernen unter josera.de/podcast.
Ich sitze zwei Persönlichkeiten gegenüber, Loretta Württemberger und Hubertus Graf Zettwitz. Und beide zusammen haben ein Buch rausgegeben, Eine Sprache der Liebe, mit Aquarellen von Erwin Wurm. Und ich habe das Buch vor einigen Monaten zugeschickt bekommen. Von dir, Hubertus, habt ihr, glaube ich, gleich geschrieben, habt gesagt, ich fand das klasse. Und dann hat sich jetzt ergeben, dass wir gesagt haben, wir wollen dazu einen Podcast machen. Also genau. Die Leserinnen und Hörer sind herzlich willkommen, hier zuzuhören. Und ihr beide seid herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und auch von unserer Seite herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns sehr, das nochmal genauer besprechen zu dürfen. Ein Herzensprojekt.
Genau so ist es. Und es heißt ja auch eine Sprache der Liebe. Und die Liebe kommt ja vom Herzen. Und ich gebe jetzt das Mikrofon erstmal an die Dame. Denn das ist ja das, was uns zusammenführt. Im Regelfall, die Liebe, das Herz, ist meist bei den Damen mehr vorhanden als bei uns beiden, Hubertus. Zumindest ist es manchmal so in der Reitbahn, wenn wir mit unseren lauten Organen Unterricht geben. Und wie kommt man auf die Idee, ein Buch dieser Art zu schreiben?
Also Hintergrund war, dass ich begann, bei Hubertus Unterricht zu nehmen und gleichzeitig mir einfach ein Ausbilder entgegentrat, der viel mich sofort auch in die Geschichte der Reiterei mitnahm, in den Momenten, wo er mir die Kernbegriffe der Reiterei näher brachte. Und das war wiederum etwas, ich komme aus dem Kunstbereich, was sehr mit mir resoniert hat und wo gleichzeitig in der philosophischen Betrachtung, in der historischen Betrachtung sofort sich zwischen uns ein Gespräch entspann. Und ich war ganz alert und sagte, das ist ja hochinteressant, weil ich hatte vorher, ich reite seit 25 Jahren, natürlich, diese ganzen Begriffe waren mir ein Begriff, aber ich habe sie genauso technisch benutzt, wie Millionen andere Reiter sie technisch benutzen. Und plötzlich die Ebene dahinter zu verstehen im Dialog mit Hubertus, da war so ein Moment, wo uns beiden bewusst wurde, darüber könnte man mal schreiben. Und das war dann Ausgangspunkt des Buches.
Also das heißt, als ihr beide in Kontakt kam, war noch keine Seite geschrieben, war noch keine Idee da, ein Buch zu schreiben, sondern ihr habt euch eigentlich gegenseitig, ich will mal das Wort nehmen, stimuliert, in die Richtung was zu tun. Ist das richtig, Hubertus?
Genau, also natürlich durch meinen sportlichen Hintergrund gab es immer so ein ganz kleines bisschen und ausbilderische Tätigkeit gab es so ganz latent so ein bisschen die Idee, mal was niederzuschreiben und es gab auch da mal irgendwelche Verlagssitzungen. Aber ich war mir erstens immer im Klaren darüber, dass ich das nicht alleine machen wollte. Und zweitens war mir das Projekt oder die Version nicht klar und wie das aussehen sollte. Und jetzt ist es ja was ganz anderes geworden als das, was der Startpunkt, den ich mir vorgestellt hatte. Und ich wollte das eigentlich nie so richtig mit irgendwie einer Journalistin oder einem Ghostwriter oder sowas in der Richtung zusammen machen, sondern ich wollte es mit jemandem machen, der in einer ähnlichen Art und Weise wie ich in die Welt schaut. Und diese Person habe ich eben in Loretta gefunden. Und das war natürlich ein wahnsinnig verstärkender Effekt. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, so, das ist doch jetzt wirklich eine Gelegenheit, die wir benutzen.
Loretta, wie schaust du in die Welt?
Wie viele Stunden haben wir Zeit?
Ja, das ist sekundär, aber es gibt ja sicherlich so ein paar Dinge, wo du sagst, die würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern mal mitgeben.
Also was mich total fasziniert hat, war, oder was mich immer, wenn du fragst, wie schaue ich in die Welt, ich empfinde schon, Sprache ist ja Verdichtung von emotionaler Erfahrung. Worte, die wir benutzen, ob es ein Wort ist wie Freiheit oder ein reiterliches Wort wie Anlehnung oder ein Wort wie Selbsthaltung, Takt, Losgelassenheit, das sind ja Worte, die sich aus Jahrhunderten eigentlich herauskristallisieren, wo emotionale Erfahrung destilliert wird. Und was ich immer total spannend finde, ist, diesen Worten nachzuhören und zu versuchen, rauszufinden, was steht dahinter. Und das ist auch der rote Faden des Buches geworden, dass diese Worte den roten Faden bilden und wir entlang dieser Worte wiederum auch eine, wie ich hoffe, ans Herz gehende Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte zwischen der Hannoveraner Stute Grace, die mein jahrelanges Dressurpferd gewesen ist, die heute noch lebt, aber mittlerweile als Rentnerin hinten bei uns am Haus steht, und wiederum deinem Ausbildungsweg zwischen Hubertus und mir. Und dieses Dreieck zwischen Hubertus als Ausbilder, Grace und mir, das ist wiederum der emotionale Rahmen für den roten Faden entlang der Begriffe der Reiterei.
Und wie würdest du deine reiterliche Philosophie unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen? Denn das ist ja der rote Faden. Deshalb warst du ja so fasziniert, als du bei Hubertus Unterricht bekommen hast.
Genau, und das kann ich, glaube ich, ganz klar definieren, nämlich eine Partnerschaft auf Augenhöhe und auch mit einem emotionalen Hintergrund, so dass man sich wirklich gegenseitig anlehnen kann und taktvoll miteinander umgeht. Wir haben in der klassischen Reiterei natürlich ein super Tool zur Kommunikation, nämlich die halbe Parade oder überhaupt die Parade. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, dass wir wirklich darauf achten, dass diese Parade aus dem Hinterbein über den schwingenden Rücken in ein Genick nach oben sanft in die Hand reinführt. Und ich glaube, diese Art der Kommunikation mit einem losgelassenen, selbstmotivierten Pferd, das ist meine Philosophie der Ausbildung.
Welche Rolle spielt für dich der Reiter, die Reiterin in diesem Zusammenhang? Siehst du mehr das Pferd? Siehst du mehr den Reiter? Siehst du die Symbiose Reiter-Pferd?
Also ich habe da für mich so einen für mich schönen Begriff geprägt, und das ist die zielhafte Absichtslosigkeit. Also wir gehen als Reiter auf die Pferde ein. Und da ist definitiv die reflektierte Komponente des Reiters sehr wichtig. Und ich glaube, die fördere ich sehr bei meinen Schülern, wirklich genau zu beobachten und sogar auch mal von unten das Pferd in seiner ganzen Sinneswahrnehmung zu beobachten. Und dann möchte ich wirklich dieses Pferd motivieren, so dass es partnerschaftlich mit uns arbeitet. Ich glaube, das ist so worauf es mir wirklich ankommt.
Loretta, und du hast dir Hubertus als Ausbilder ausgesucht und hast eigentlich dann während der Ausbildungszeit erst gemerkt, was für ein toller Ausbilder er ist. Und wie würdest du ihn unterscheiden, oder was sind die Unterscheidungskriterien von Hubertus zu anderen Ausbilderinnen und Ausbildern, die du sicherlich auch im Laufe deines Lebens gehabt hast?
Also nein, ich wusste wenig über ihn. Er wurde mir empfohlen von einem gemeinsamen Freund. Und es war so ein Impuls, ich vertraute dem Freund und sagte, okay, dann rufe ich ihn mal an. Und ich suchte zu dem Zeitpunkt einen neuen Ausbilder. Und es war sehr lustig, ich erzähle die Geschichte kurz. Ich rief Hubertus an und sagte kurz, ich suche einen neuen Ausbilder. Und dann war er relativ knapp und sagte nur, bitte schicken Sie mir ein Video von sich zu Pferde. Das tat ich dann und hörte nichts mehr. Eine Woche hörte ich nichts, zwei Wochen hörte ich nichts. Und dann habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben und gefragt, war das so schrecklich, was Sie sahen? Und dann schrieb er mir nur zurück, nein, das Grauen der Welt hätte er gesehen, zu den Top 100 würde ich nicht gehören. Und dann dachte ich so, da war mein Ehrgeiz auch geweckt, zu sagen, okay, also das beweise ich dem jetzt. Und ich glaube, was unterscheidet ihn dann? Also diese gemeinsame Verbindung, die kam sehr schnell, die kam über die Sprache. Und es gab so einen Begriff der Sprache und der Humor, die zusammenkamen. Und er sagte gerade, der taktvolle Umgang zwischen Pferd und Reiter, das ist für mich so ein Beispiel. Wir alle kennen den Begriff des Taktes als Grundlage auch der Ausbildungsskala und denken dabei, oder ich denke, dachte früher dabei eigentlich primär daran, Viertakt, Dreitakt, Zweitakt, und dass man darauf achtet, dass die Takt reingehen. Durch Hubertus habe ich diesen Begriff viel weiter auch in der Kommunikation mit dem Pferd gedacht, nämlich, dass es auch ein taktvolles Miteinander gibt. Und was heißt das, ein taktvolles Miteinander? in der Reiterei zwischen zwei Menschen muss man ausverhandeln. Ist ihr Takt, ist mein Takt, ist welcher ist der relevante Takt? In der Reiterei ist es klar, dass der Takt des Pferdes gilt. Das gilt aber auch für den Aufnahmetakt, den Takt der Ausbildung, die Geschwindigkeit der Ausbildung und dass ich hinhöre, was ist der Takt meines Gegenübers, in dem Fall des Pferdes? Und mich als Reiterin nach diesem Takt im ganz umfassenden Sinne richte und dann wird es auch ein taktvolles Miteinander. Und eigentlich ist es ein ganz altmodischer Begriff, das taktvolle Miteinander. Und das war dann wiederum für mich so anregend, das auch dann auf Alltagssituationen zu übertragen. Und in dem Moment wurde dann die Reitstunde wirklich auch eine Stunde des Lebens, wo dann Begriffe wie Takt oder auch die Frage der Dialektik zwischen Selbsthaltung und Anlehnung. Also wir haben alle Sehnsucht nach Anlehnung. Aber die Anlehnung kann nur funktionieren, das kennen wir von der Reiterei, wenn ich in klarer Selbsthaltung bin. Dann wird es kein Draufstützen aufs Gebiss, dann wird es kein Draufstützen auf die Hand, sondern die Anlehnung und die Anlehnung, die den wirklichen Kontakt da miteinander ermöglicht, passiert durch die klare Selbsthaltung. Und wie kann ich die in mir als Reiter fördern? Und zwar sowohl die physische Selbsthaltung, aber auch die psychische Selbsthaltung. Und wie kann ich auch beide Komponenten in meinem Pferd fördern? Weil dann ist nur richtige Anlehnung möglich. Das sind zur Erweiterung der Begriffe durch unser gemeinsames Gespräch, was für mich einen Riesenunterschied gemacht hat.
Haben Sie das Gefühl gehabt, ich würde gerne, dass die Frage jetzt nochmal eben anschließen, ehe du nochmal dran bist, du weiter hast. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie über die Sprache und über die Vermittlung, so wie Hubertus es gemacht hatten, dass Sie einen anderen Zugang zum Reiten bekommen haben, auch vielleicht reiterlich noch in eine andere Gefühlswelt eingestiegen sind?
Also absolut. Also jetzt bin ich jemand, der sehr stark auch über Sprache auch emotional funktioniert. Das heißt, wenn ich mir so Begriffe angucke und eben sowas wie so mit dem taktvollen Miteinander verstehe, dann hat das Auswirkungen darauf, wie ich emotional in die Welt trete. Und mein Pferd habe ich gelernt, viel holistischer und viel breiter zu sehen. Und das Spannende war, ich hatte oft das Gefühl, ich hatte lange Pause zwischen meinen Reitereien, weil ich Kinder bekommen habe und viel gearbeitet habe. Und ich hatte fast eine 16-jährige Pause und kam dann zurück zur Reiterei und hatte das Gefühl, dass in der Zeit wahnsinnig viel passiert ist. Ich erinnerte mich noch in den 90er Jahren, wo wirklich sehr männlich geprägte Reitlehrer in der Mitte standen und rumschrien. Also es war so ein Bild, was viele von uns vielleicht noch von früher haben. Und dann hatte ich diese 16-jährige Pause. Und plötzlich gab es eine der Lehrer mit Jessica von Bredow-Werneln und man sprach über Yoga, man sprach über das Wohlergehen des Pferdes und das habe ich wahnsinnig positiv erlebt. Aber es war gleichzeitig noch so ein bisschen, als ich wieder anfing, auch diese Frage, was ist Leistungssport, was ist nicht Leistungssport und ist diese, sage ich mal, achtsame Reiterei, ist die überhaupt mit Leistungssport verbindbar? Jessica von Bredow-Werneln und der Lehrer waren so die Ersten, die das zusammen verkörpert haben, aber es war die Diskussion noch. Und was ich durch Hubertus auch gelernt habe, dass sich das überhaupt nicht ausschließt. Erstmal, dass die achtsame Reiterei einen Ort im Leistungssport hat und andersrum, der Leistungssport auch in der achtsamen Reiterei ein Ort sein kann. Und dass aber im Grunde, obwohl das ja eine sehr neue, sehr zeitgenössische Entwicklung ist, wenn man dann diesen Begriff, und das haben wir versucht wirklich im Buch auch zu machen, in die 6000 Jahre währende Geschichte des Zentaurischen Paktes, so nennt man diese enge Verbindung zwischen Pferden und Menschen, zurückschreibt, zurückverfolgt, ist eigentlich das, was wir heute ganz aktuell besprechen, etwas, was seit 6000 Jahren auch mitgedacht worden ist. Xenophon, ganz viele andere Beispiele, die barocken Reitmeister, der Kunersdorf, diese ganzen Menschen, die immer wieder auch in diesen Termini gedacht haben. Und das alles hat sich in die Begriffe der Reiterei dann fortgeschrieben.
Sehr schön. Analysiert das Ganze, Hubertus, jetzt aus deiner Sicht.
Na, meine Sicht darauf ist natürlich, dass die Technikvermittlung das eine ist und das ist nötig, um eine saubere Kommunikation im Reiten stattfinden zu lassen. Aber diese emotionale Metaebene dieser Begriffe, das ist eigentlich das, was ich als Persönlichkeitsentwicklung beim Reiter und auch beim Pferd als meinen echten Spaß ansehe. Also ich glaube, für mich fängt es erst da an, wirklicher Spaß zu sein. Und genau wie Loretta gerade sagte, diese Historie des Reitsports mit diesen ganzen Begriffen und diese aktuelle Diskussion über diese Begriffe, die aber eigentlich in der Historie immer stattgefunden haben und jetzt ganz aktuell mit diesen Justin Verboom, eigentlich mit diesem sehr emotionalen, sehr schönen Geschichte, dass er das Pferd zweijährig in Portugal gekauft hat, auch so ein bisschen eine Rückanbindung an Nuno Oliveira in seiner Reiterei hat und das Ganze aber nicht ins Extrem führt, sondern das Ganze eben in einer sehr schönen, empathischen, partnerschaftlichen, auf Augenhöhe partnerschaftlichen Art und Weise mit seinem Pferd da zelebriert. Ich glaube, das hat ihm die beiden Goldmedaillen gebracht. Das.
Wenn du an deine Zeit denkst, und wir beide kennen uns 30 Jahre, Mitte der 90er Jahre warst du an der Bundeswehr Sportschule. Wie hat sich aus deiner Sicht das verändert? Weil Loretta das ja gerade sagte, sie hatte eine 16-jährige Pause zwischen ihrer Reiterei, Kinderkriegen, Beruf, Familiengründung etc. pp. Da hat sie wieder angefangen, da hat sich viel getan. Wie siehst du das? Wie hast du dich selbst weiterentwickelt?
Oh, ich bin einen wahnsinnig langen Weg in der Reiterei gegangen und bin diesem Weg wahnsinnig dankbar, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte das Glück, gute Basisausbilder zu haben und bin dann natürlich auch zwischendrin dem Leistungsdruck erlegen, habe mich dann ganz konkret mit dem Thema auseinandergesetzt, ob ich eine schöne Reiterei und Leistungssport verbinden kann in meinem Verständnis und in meinem Leben, und habe mich ganz dezidiert dazu entschieden und habe gesagt, ich möchte da sein, um dieses Bindeglied auch zu sein, vielleicht auch mal mit Rückreferenzen auf alte Werte und so, aber deswegen mein Steckenpferd eben diese halbe Parade und überhaupt die Parade, wie die Übergänge und ich weiß nicht was noch alles, zu dem Thema hat Angelika Frömming mir einen wahnsinnig netten Brief geschrieben, als sie das Buch gelesen hatte und was ihr da alles so in Erinnerung gekommen ist. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch gefördert durch die moderne Pferdezucht eine starke Veränderung in Sachen, wie fein und sensibel man sein kann, weil diese Körper auch gar nicht diese Einwirkung von früher brauchen und auch gar nicht aushalten können. Das muss man auch sagen. Und ehrlicherweise glaube ich, dass mittlerweile die Körper der Pferde so fragil sind, dass wir einen sehr, sehr gut ausbalancierten Reiter haben müssen, der sogar das Pferd in der Balance halten kann und nicht umgekehrt wie früher, wo es breite Brust, kurze Beine waren und der Reiter konnte dort oben mal ein bisschen links, ein bisschen rechts. Das geht heute gar nicht mehr. Und da sind wir gefordert, auch als Ausbilder und auch als Richter, diese Parameter wirklich korrekt anzusetzen.
Und jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zu eurem Buch, nachdem wir so ein bisschen den Werdegang geschildert haben. Also wir haben ja gesagt, als ihr euch kennenlerntet, war noch keine Seite geschrieben. Wie ist denn der Prozess dann abgelaufen und wer hat welche Aufgabe übernommen? Wir stehen ja draußen auf dem Titel Loretta Württemberger, Hubertus Graf Zedtwitz und Aquarelle. Jetzt unterstelle ich mal, dass ihr die nicht gemalt habt, sondern ausschließlich Erwin Wurm gemalt hat. Wie hat man sich das vorzustellen? Bisher war nichts vorhanden. Auf einmal sind viele Seiten zwischen zwei Deckeln. Wie sah der Prozess aus?
Also erstmal beschreibst du das gerade wahnsinnig schön, weil dieses Nichts vorhanden am Anfang und nachher gibt's was. Und dieses Etwas hat ein Eigenleben, was unabhängig von uns beiden ist. Also das Buch geht gerade in die dritte Auflage. Es ist unfassbar auch in den Feuilletons rezipiert worden. Also ob es Deutschland beim Radio Kultur war, ob es die Zeit war, ob es die großen Tageszeitungen waren. Dennis Scheck hat es zu seinem Buch der Leipziger Buchmesse gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, ein Buch über Dressurreiterei oder zum Buch der Leipziger Buchmesse. Wir sind so ein bisschen, das Buch ist jetzt seit Februar draußen, also ein knappes halbes Jahr. Wir sind so ein bisschen überwältigt worden und zugleich sehr berührt, muss ich sagen, weil jetzt, gut, es ist unsere Leidenschaft, es ist Hubertus Beruf, es ist meine große Leidenschaft. Aber dass diese Pferd-Mensch-Beziehung plötzlich in einem breiteren Diskurs Resonanz erfährt, ist wahnsinnig schön. Und wir haben es ja bewusst eine Sprache der Liebe genannt, weil ich habe zumindest, kann für mich sagen, dass ich durch diese tiefe Auseinandersetzung mit der Sprache der Reiterei, mit meinem Pferd Grace, doch nochmal die Sprache der Liebe neu gelernt habe. Und ich glaube, das ist etwas, was uns natürlich wahnsinnig freut, wenn das Menschen auch über den Reitsport hinaus verstehen. Und die große Anzahl unserer Leser, oder ich würde sagen Hälfte, Hälfte vielleicht, sind Reiter und Nichtreiter. Und wir haben wahnsinnig viele Bewertungen auf Amazon bekommen von Nichtreitern, die sehr berührt worden sind davon. Und früher war es ja so, wenn man in Mitteleuropa lebte, wo wir ja alle herkommen, egal ob man wollte oder nicht, man war dem Pferd ausgesetzt. Das Pferd gab es im Transportwesen, im Militär, in der Landwirtschaft sowieso, wo 80% der Menschen arbeitete, im Bergbau, also überall. Und egal, ob man wollte oder nicht, man war mit dem Pferd in Kontakt. Und das hat sich natürlich in uns eingeschrieben. Das ist auch erst jetzt 60, 70 Jahre her, dass dieser Zentaurische Pakt zum Ende kam. Und das Spannende für uns in der Entstehung des Buches war, und das betraf uns beide unabhängig voneinander, dass wir selbst merkten, und das war uns am Anfang nicht klar, es hat 3 Jahre gebraucht, dieses Buch zu schreiben, weil die emotionalen Prozesse dahinter so spannend waren, dass es ganz viel auch mit unseren Familiengeschichten zu tun hat. Und das hat jetzt nicht was mit unseren spezifischen Familiengeschichten zu tun, sondern ich würde fast sagen, jeder könnte eine Geschichte der Pferde-Mensch-Beziehung in seiner Lebensgeschichte und seiner Familiengeschichte finden, weil sie eben so omnipräsent waren. Und das haben wir heute ein bisschen vergessen, obwohl es erst 70, 80 Jahre her ist. Und das war für mich, für Hubertus, eine irre spannende Entdeckungsreise, plötzlich zu merken, huch, meine Reiterei hat doch was mit meinem Verhältnis zu meinem Vater, der ein großer Reiter war, zu meinen Großeltern, die einen Hof in Niedersachsen hatten, wo das Pferd noch den Wagen zog, hat ganz viel damit zu tun und hat mit Bildern zu tun, die ich auch durch meine Kindheit in mich reingesetzt bekommen habe und die ich mir durch die eigene Reiterei wieder rekreiere. Und auch diesen emotionalen Prozess zu machen. Und da war einfach dann unsere Freundschaft miteinander ganz wunderbar, weil wir einander begleitet haben in diesem Prozess. Und das Buch einfach das Ergebnis von 3 Jahren sehr intensiven Gesprächs dort ist. Und wir hatten bald das Gefühl, dass diese Erfahrung, auch diese emotionalen Erfahrungen, welche sind, die eben über unsere individuelle Erfahrung hinausweisen. Und dann war es so, dass wir immer wieder alle paar Wochen, eine Woche uns Zeit genommen haben, drüber gesprochen haben. Dann ist einer von uns wieder hingegangen, hat aufgeschrieben, das haben wir einander dann wiederum vorgelesen. Und so ist das, so hat sich abgeschliffen. Ich meine, es ist auch nicht leicht, zu zweit das hinzukriegen, dass es nachher einen Duktus hat, eine Sprache hat, auch einen Rhythmus hat. Und uns war es total wichtig, dass das Buch, wir wissen, dass alle, der Rhythmus, der Takt ist was ganz Wichtiges, ob eine Dressurprüfung, aber auch eine Springprüfung, ob auch im Gelände das geht, ist die Frage, ob Pferd und Reiter zusammen in einem Rhythmus da unterwegs sind. Und uns war deshalb auch hier in diesem Buch so wichtig, dass der Rhythmus sich durch das Buch hindurchzieht. Und es gab so ein grundlegendes Prinzip für uns, dass wir sind, das beschreiben wir auch in dem Buch, wir haben viele Reisen zusammen gemacht, wir sind nach Wien zur Spanischen Hofreitschule, wir hatten unsere Buchvorstellung in Wien in der Spanischen Hofreitschule, weil die doch sehr berührt waren von dem Text, muss ich sagen. Und das war sehr schön. Wir waren in Rom und haben diese Städte immer wieder besucht und haben versucht, so einen zentaurischen Blickwinkel reinzunehmen und haben versucht, rauszufinden, wo sind die Spuren all dessen noch im Stadtbild, in den Museen. Und dann sind wir raus in die Welt und sind dann natürlich, weil wir eben fortwährend weiter trainiert haben, immer wieder auf den Dressurplatz zurück. Und das war auch so ein bisschen so ein Takt von Einatmen, Ausatmen, also rausgehen, Inspiration aufnehmen und dann gucken, wie wandeln wir das in die Arbeit auf dem Dressurplatz. Und beide Seiten waren ganz wichtig für die Entstehung dieses Buches.
Das heißt, wenn ich das so richtig interpretiere, ihr habt beide richtig viel auch für euch selber davon profitiert, seid nochmal in eure Familiengeschichte, in euch selbst hineingegangen, eigentlich nochmal, seid nochmal mit euch selber vielleicht auch hier und da ans Reine gekommen, Dinge, die nicht so klar waren, sind nochmal deutlich geworden, das finde ich super spannend. Habt ihr denn, als ihr anfing und gesagt habt, wir wollen jetzt was zu Papier bringen, gleich schon die Idee gehabt, es wird ein Buch, Frage 1 und gleich Frage 2, mit der und der Zielsetzung, wir haben die Leserschaft im Kopf? Oder wie ist so ein Prozess gewesen bei euch beiden?
Nein, das war viel unkonkreter. Also ich komme sofort auf die Frage zurück. Ich wollte noch eine kleine Sache sagen. Nach dieser Buchentstehung gab es eben einen Podcast auf Deutschlandfunk Kultur. Und mein dieses Jahr 91-jähriger Vater hörte diesen Podcast und rief mich an und sagte, ah, ist ja alles gut und schön hier mit dem Buch und deiner Karriere und so weiter, aber warum sprichst du eigentlich nie über deinen Urgroßvater? Und dann sagte ich, warum sollte ich das? Was hat der mit dem ganzen Projekt zu tun? Und dann sagte er, ja, naja, also das müsstest du eigentlich wissen. Das wusste ich aber nicht. Und da kam eben raus, dass mein Urgroßvater in Debrecen 1902 der Kommandeur der Siebener Husaren war, die die Kavallerieschule und das Äquivalent zu Hannover war in Ungarn. Und so hat eben jeder so seine, und das für mich war das eine vollkommene Neuentdeckung, wo ich wirklich froh bin, dass ich das nicht wusste, weil ich nie ein großes Über-Ich hatte in der Reitszene, so dass ich meine Karriere irgendwie ausrichten musste, sondern konnte mich da komplett austesten und ausleben, ohne Referenzrahmen. Also da, dem bin ich ehrlicherweise sehr dankbar, dass ich keine, nicht bewusst berühmte Vorfahren in der Reiterei hatte. Aber zu dem anderen Aspekt ist natürlich, dass wir gesagt haben, wir wollten kein dialogisches Buch schreiben, sondern wir wollten ein Buch eben aus einem Guss schreiben, daher auch dieses literarische Ich, dem was Loretta darstellt, so dass ich mein Neudeutsch würde man sagen, Content oder Inhalt, diesem literarischen Ich gewidmet habe. Und ich habe, wie ja der ein oder andere weiß, über die Jahre viele Fachartikel in der Reiterrevue geschrieben, über verschiedene Dressurthemen. Und natürlich waren da schon irgendwelche Erkenntnisse. Ich habe diese Artikel immer so strukturiert, dass ich zwar das Fachliche vermittelt habe, aber immer so einen kleinen philosophischen Twist da reingebracht habe, so dass eben dieser Horizont in der Reitsportszene sich auch so ein bisschen weitet. Und das sind natürlich alles Einflüsse, die auch in dieses Buch eingeflossen sind. Wir hatten überhaupt gar nicht vor, dieses Buch in dieser Form zu schreiben. Also am Anfang stand eigentlich die Idee, so ein klein bisschen äquivalent zu schreiben, wie zu Rudolf Binding, Reitvorschrift an eine Geliebte. Und für mich hatte es so ein bisschen so ein Image eines Textes, der vom Himmel gefallen ist und gar nicht Gender und gar nicht auf unserer Erde mit konkreten Personen oder Protagonisten vorkommt, sondern einfach eine philosophische Reitabhandlung. Und dass das dann eben so wurde, war einfach prozessbedingt, und wir haben da wirklich hin und her überlegt und haben dann gesagt, ja, das ist eine Idee, da gehen wir nach. Und es hat eben diesen herrlichen Endpunkt, wobei es ja kein Endpunkt ist, weil dieses Buch ja eben in der dritten Komponente der Leserschaft ein ganz eigenes Leben führt, gefunden, oder es hat eine Form gefunden, mit der wir beide sehr glücklich sind. Wir hatten natürlich das Riesenglück, dass Erwin Wurm diesen Text in die Hände bekommen hat und sich davon inspirieren hat lassen und seine Kunst, die ja wirklich weltweit bekannt ist und auch wirklich hervorragend ist, obwohl er selbst kein großer Pferdemensch ist, diese wirklich stimmungsvollen Aquarelle daneben gestellt hat.
Die sind ja erst entstanden, als das Buch fertig war oder auf der Zielgeraden angekommen
genau. ist. Genau, er hat es gelesen, hat sich davon inspirieren lassen, er hat es nur zweimal gemacht, nämlich für die autobiografischen Schriften von Thomas Bernhard, dem österreichischen Volkshelden, und eben für unser Buch. Und alleine das Titelbild finde ich schon so wahnsinnig schön geworden. Da sieht man wirklich so eine tolle Emotionalität und Atmosphäre. Das ist wahnsinnig schön.
Loretta, wie hat man sich deine Person vorzustellen, bevor du dieses Buch geschrieben hast? Und was ist aus dir heute geworden?
Das ist eine gute Frage, Christoph. Also, ich bin ja eigentlich früher auch heute noch sehr stark unternehmerisch unterwegs und habe mit diesem Buch zusammen mit Hubertus, würde ich sagen, eine Seite auch einfach gewagt zu zeigen, die vorher vielleicht nicht so sichtbar war. Und das tut mir gut, macht mir Freude. So, vielleicht lassen wir es dabei.
Genau. Ich will mal nicht weiter einsteigen. Ich habe ja noch einen zweiten hier sitzen mit dem Hubertus. Die gleiche Frage an dich, Hubertus.
Ja, auch da muss ich sagen, also dieses Buch beinhaltet natürlich sehr persönliche Aspekte. Und ich habe, wenn wir Zuschriften bekommen, wobei immer gerne mehr, ist das auch immer ein Punkt, der angesprochen wird, wie erstaunlich persönlich und auch in die Familiengeschichte eingehend dieses Buch ist. Und auch da kann ich mich nur anschließen. Ich habe eigentlich mich als Person in der Reiterei und so weiter selten gezeigt. Und das war ein sehr schönes Mittel, das auch mal zu tun. Und ja, bin wirklich sehr, sehr berührt, wie die Leute darauf reagieren und welches Feedback man bekommt.
Loretta, was ist das Feedback? Was war vielleicht, auch wenn du das Buch heute betrachtest, aus der Ebene der Autorin oder Mitautorin, Co-Autorin, das Buch ist jetzt ein halbes Jahr plus minus auf dem Markt, ihr habt Feedback bekommen. Was ist so damals, als du am Schreibtisch, ihr am Schreibtisch gesessen habt, was war so eure Motivation, was waren eure Gedanken, wie wolltet ihr die Menschen inspirieren mit dem Buch und was ist daraus geworden? Was sind so die Feedbacks, die ihr bekommt?
Also erstmal freut es mich, welches Interesse du an dem Prozess hast, weil der Prozess war wirklich ein besonderer und das ist ja das Irre, wenn man sich im künstlerischen Prozess wirklich hingibt, dass man meistens nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und eine Sache haben wir wirklich überhaupt nicht gehabt, ist, dass wir einen idealen Leser vor Augen hatten, sondern wir haben das aus dem eigenen Impuls aufgeschrieben, weil wir merkten, dass da eine Ebene drin ist, die bisher, und es gibt ja viel Literatur zu Pferden, auch viel wunderbare Literatur zu Pferden, weil wir hatten das Gefühl, da ist noch eine Lücke in dieser Verbindung von philosophischen, persönlichen, emotionalen, psychologischen und das wiederum gepaart mit einer Geschichte, die sich am Leistungssport auch orientiert. Und also es war so, es kam sehr stark aus uns heraus zu sagen, wir wollen in diesen Prozess reingehen und wir wollen es wagen. Und dann sich auch diesen Prozess auch ein bisschen hinzugeben. Der Prozess machte dann so ein bisschen, was er wollte. Also Hubertus hat es vorhin gesagt, das Buch ist sehr anders, als wir es am Anfang dachten. Aber da haben wir uns wiederum auch mit Erwin Wurm getroffen, der einfach durch und durch Künstler ist. Und das ist auch der Teil des Prozesses, den Erwin Wurm so angesprochen hat. Und das ist auch wiederum das, was wiederum, wenn Hubertus vom zielgerichteten Absichtslosigkeit spricht, ja auch dem entspricht. Kunst wird aus einer zielgerichteten Absichtslosigkeit herausgemacht. Und da wird das Reiten auch zur Reitkunst, wenn das gelingt. Und wir wissen ja alle, wenn wir so große auch Dressurprüfungen gucken und so berührt sind und man so wirklich mal versucht, was berührt mich da eigentlich so? Und wenn es in sowas reinkommt und wir wissen alle, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viele Stunden, tausende von Stunden, aber wenn es absichtslos wird. Und wie ist das Feedback? Also ich glaube erstmal, die Menschen heute, jetzt mal, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Reitern und Nichtreitern. Bei den Reitern hat man das Gefühl, sie sind durchaus auch inspiriert von der Präzision der Begriffsdefinition und der Hintergründe der Begriffe, was sehr stark von Hubertus kommt. Sie sind aber auch gleichzeitig berührt davon, dass eine Pferd-Mensch-Beziehung mal so im Detail auch emotional beschrieben wird. Und es gibt so einen Punkt zum Beispiel, da stehe ich da und beschreibe, wie es sich anfühlt, wenn die Hand über den Pferderücken geht. Was passiert in meiner Hand, wenn ich über die Augen meines Pferdes streichle? Und das sind Dinge, die jeder Reiter jeden Tag erlebt. Aber das mal literarisch aufgeschrieben zu haben, ist, glaube ich, etwas, was wirklich viele aktive Reiter berührt, mal ihren eigenen Erfahrungshorizont zu lesen. Nichtreiter, da gibt es unterschiedliche Ebenen auch. Ich meine, wir haben heute ein ganz anderes Verständnis von Natur als vor 30 Jahren. In der Philosophie ist der sogenannte Interspezies-Dialog im Moment sehr en vogue. Das heißt, die Frage, was können wir durch den Dialog mit Wesen anderer Spezies, also mit Walen, mit Delfinen, mit Vögeln, mit Füchsen, mit Wölfen, aber auch mit Pferden lernen? Was können wir daraus lernen für unseren Umgang mit uns selbst und mit den Menschen untereinander und aber auch über unser Sein in der Welt? Und ich glaube, da ist genau unser Buch auch anzusiedeln. Und dass es gleichzeitig aber ein Tier ist, was uns kulturhistorisch so unglaublich vertraut ist. Und das ist dann wiederum die Brücke für viele in ihrem eigenen Erleben im Alltag.
Ja, wunderbar. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr überzeugende Darstellung dessen. Und jetzt möchte ich, ehe du was sagst, ich sehe, du hast einen Gedanken, aber einen muss ich erst loswerden mit einer Frage verbunden. Was haben deine, unsere Berufskollegen gesagt, als das Buch mit deinem Namen versehen auf den Markt gekommen ist? Du bist deutscher Meister der Berufsreiter gewesen. Du kennst den Reitunterricht sicherlich noch ein bisschen kerniger, nicht emotional im Vordergrund, sondern laute Stimme, bisschen Kavallerie-Schulton, so vielleicht wie es dein Urgroßvater erlebt hat in Ungarn damals. Das war ja sehr männlich geprägt. In dieser Zeit bist du groß geworden, vor 40 Jahren etwa, plus minus hast du angefangen zu reiten. Also du kommst irgendwo noch aus einer anderen Schule. Was haben die Kollegen gesagt? Das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer.
Das ist eine herrliche Frage. Also ehrlicherweise war das die Frage, die ich bestimmt, weiß ich nicht, 100.000 Mal in meinem Herzen bewogen hat, bevor das Buch auf den Markt gekommen ist, ob die mir dann die Zwangsjacke liefern, wenn ich das nächste Mal über einen Turnierplatz laufe. Aber die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren durchaus positiv. Zum Teil wurde das Buch wirklich richtig verstanden. Und das hat mich wirklich wahnsinnig glücklich gestimmt. Gut, man hat auch ein paar oberflächliche Kommentare bekommen. Jetzt bist du auch noch Autor, aber das ist mir vollkommen wurscht. Aber da an der Antwort und an der Aufnahme trennt sich auch so ein bisschen das Spreu vom Weizen in der Reiterei. Und wenn ihr da gerade auch von einem Kreativprozess in der Entstehung so eines solchen Buches gesprochen habt, dann resoniert das in mir total in der Ausbildung eines Pferdes. Denn ich glaube, das ist der künstlerische Aspekt unseres Berufes. Und zwar, ich bekomme einen ungeschliffenen Rohdiamanten als junges Pferd. Und in meiner Vision kann ich mir vorstellen, durch Talent und Körperbau und noch anderen Parametern, wie dieses, ich nenne es jetzt veredelte Endprodukt oder dieses ausgebildete Dressurpferd ausschauen kann, ausschauen soll. Und diese Vision ist der wahre Zen-Akt, des kreative Zen-Akt des Dressurausbilders. Diese eigene Vorstellung zurückzustellen und dieses junge Pferd auch das werden zu lassen, was den Weg zu gehen, das es gehen will. Und wir wissen alle, die sind nicht lenkbar, das Tempo ist nicht kontrollierbar und so weiter. Und da schon nicht vom Groben ins Feine zu arbeiten, sondern schon mit der Remonte, mit dem jungen Pferd, seine Kontrolle abzugeben, damit im Endeffekt, ich nenne es immer wieder ein Felsblock, man nicht eventuell zu viel abhaut von der Statue. Das kannst du immer wieder dran kleben, aber es bleibt dann ein verletzter Stein. Und diese in die Vertikale, in der Leichtigkeit sich erhebende Statue, die ich als Endprodukt schön finde im Dressurpferd, die hättest du dann schon beschädigt. Also muss ich von Anfang an, wie ich das meinen Reitschülern immer sage, nur schmirgeln in der Einwirkung, damit du auf gar keinen Fall diese intrinsische Motivation des Pferdes irgendwie über einen Punkt gehst, dass die versickert. Und da hatte ich auch zum Beispiel ein großes Glück, Schultenbaumer noch kennenzulernen und bei ihm noch zu trainieren, denn der war ja sehr auf diese intrinsische Motivation des Pferdes bedacht. Und das hat er wirklich toll mir mitgegeben.
Wunderbar, hast du, finde ich, toll beschrieben. Das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, auch den Kritikern. So
naja, das ist ja ehrlicherweise die Message, die ich meinen Kollegen auch mitgeben will.
Genau, den Wind aus den Segeln zu nehmen oder die in die richtige Bahn zu lenken. Denn ich glaube, das war ja auch das, was ich dir, glaube ich, geschrieben habe, als ich das gelesen habe, das Buch. Wir brauchen so etwas. Wir brauchen ein feines Umgehen mit dem Pferd und nicht das Umgehen, was wir beide noch aus unserer Vergangenheit her kennen, sondern wir brauchen das feine Umgehen. Du hast das, glaube ich, sehr, sehr gut eben auf den Punkt gebracht, auch bildlich gut dargestellt. Insofern passt das Buch, finde ich, wunderbar in dieser Zeit. Und ich drücke euch fest die Daumen, dass es eine gute dritte Auflage wird. Ich selber habe den Wunsch, dass es vielleicht noch ein Folgebuch gibt, denn die dritte Auflage ist ja dasselbe der ersten und zweiten Auflage oder das gleiche der ersten und zweiten Auflage, aber vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung. Aber ganz wichtig, ein Pferd muss sich nicht nur unter dem Sattel wohlfühlen, es muss sich auch an der Krippe wohlfühlen.
So ist es.
Du bist der Profi, es gibt ein Futter. Wie fütterst du und was fütterst du? Und gerade wenn du sagst, ein Rohdiamant muss sicherlich anders gefüttert werden als dein Grand Prix-Sieger, mit dem du deutscher Meister der Profis geworden bist. Josera, das Futter.
Genau.
Was sagt der Fachmann?
Naja, wenn wir uns überlegen, wie viel Sehnengelenke, Muskulatur und alles unterstützt werden muss, ist die Firma Josera natürlich der Ansprechpartner für spezielle, aber auch für die Grundversorgung eines ganz normalen Reitpferds. Und wir wissen alle, wenn diese ganzen körperfunktionalen Dinge nicht wirklich funktioniert, können weder der Reiter noch das Pferd wirklich auf Leistungsniveau bleiben. Von daher bin ich sehr glücklich, solche Partner an meiner Seite zu haben.
Wunderbar. Also nur im Team ist man etwas.
Genau,
das hat man in eurem Buch gesehen. Ihr seid ein tolles Team. Ihr habt euch gegenseitig beflügelt, befruchtet. Und dann sind wir als Leser glücklich, wenn wir was lesen dürfen. Ein Schlusswort. Ladies first und dann du.
Also ich habe mich selber das Gespräch gefreut, sehr, weil ich das Gefühl hatte, dass doch die verschiedenen Aspekte dieses Buches zum Ausdruck kamen. Und ich danke dir einfach sehr für das Interesse auch an dem Entstehungsprozess und der Breite deines Interesses. Vielen Dank.
Auch ich bedanke mich sehr für dieses wirklich schöne Gespräch. Und vielleicht ist es genau unser beider Herangehensweise oder Funke des Ursprungs, dass wir eben diesen emotionalen Umgang mit dem Pferd und diesen empathischen Umgang mit dem Pferd so ein bisschen auch in die Leserschaft beziehungsweise in die Berufs- und Amateurreiterei senden wollen und freuen uns wirklich, dass, wenn da der ein oder andere sich inspirieren lässt.
Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, das wünsche ich der Reiterei, denn wir müssen sehen, dass wir die Reiterei wirklich gut in die Gesellschaft hineintragen. Jeder ist da aufgefordert. Ich glaube, euer Buch ist eine wunderbare Brücke, eine gute Handlungsanweisung. Und ich hoffe, möglichst viele lesen das Buch und sind genauso begeistert, wie ich es gewesen bin. Danke, ihr beiden.
Vielen Dank.
Alles Gute, Hals- und Beinbruch.
Danke sehr. Danke.
Dieser pferdestarke Podcast wurde dir präsentiert von Josera Pferdefutter. Jetzt Futterpaket sichern unter josera.de/podcast. Mehr dazu in den Shownotes.